Hallo und herzlich willkommen hier zu Signals for Life, ein Podcast der DGBMT mit Verbindung zum VDE. Und wir haben heute hier unseren zweiten Teil mit den Experten Schmitz und Kiesling. Ich würde sagen, wahrscheinlich wissen all unsere ZuhörerInnen schon, wer sie sind von der letzten Folge. Und ansonsten kann man ja einfach nochmal sagen, eine ganz, ganz kurze Vorstellungsrunde für all diejenigen, die sagen, sie steigen gleich bei Teil 2 ein und sparen sich den theoretischen Forschungsteil, wovon ich natürlich stark abrate. Das war ganz wunderbar und wir haben in ganz vielen bildlichen Vergleichen, Herr Kiesling hat uns erklärt, wie er das auch seinen Kindern erklärt, geschaut, wie wir uns Ultraschall und Molecular Imaging und Super Resolution nähern können, was wir darunter verstehen. Genau, ich würde vorschlagen, nochmal ganz kurz für alle, wer ist denn hier heute bei mir zu Gast? Vielleicht stellen Sie sich nochmal vor, Herr Schmitz und Herr Kiesling. Und danach, glaube ich, wäre es doch nochmal von Vorteil, so auch das Feedback, was an mich herangetreten worden ist von unseren ZuhörerInnen, wenn wir genauer klären, was wir unter Super Resolution verstehen. Wir haben uns ja erst gegen Ende der ersten Folge damit beschäftigt und da das besonders Ihre jetzt aktuelle Forschung betrifft, sollten wir da nochmal genauer drauf gucken. Aber Herr Schmitz, wer sind Sie denn?
Ja, Georg Schmitz, ich habe eine Professur für Medizintechnik an der Ruhr-Universität Bochum und bin da in der Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik, beschäftige mich also da mit Forschung im Bereich medizinische Bildgebung und da im Kern mit der Ultraschallbildgebung.
Vielen Dank und auch vielen, vielen Dank, dass Sie hier heute zu Gast sind. Bleibt natürlich noch Herr Kiesling.
Ja, Fabian Kiesling ist mein Name. Ich bin von der Ausbildung her Radiologe, habe also Medizin studiert und leite an der RWTH in Aachen das Institut für experimentelle molekulare Bildgebung und bin einer der Direktoren des Helmholtz-Instituts für biomedizinische Technik an derselben Uni. Nebenbei habe ich übrigens auch noch eine Fraunhofer-Affiliation zu MEVIS.
Wunderbar. Ja, auch Ihnen vielen Dank, dass Sie hier heute bei mir nochmal zu Gast sind. Und jetzt, wie gesagt, ich hatte eben das Feedback bekommen, es ist noch nicht so ganz klar, beziehungsweise das klang doch schon so spannend, da möchte man ein bisschen mehr zu wissen. Deshalb würde ich Sie bitten, bevor wir uns ja vielleicht Zukunft wünschen, Kritik von Ihnen zur Forschung, an der Forschung widmen, dass wir doch nochmal einen Schritt zurückgehen und schauen, was können wir uns überhaupt unter Ihrer aktuellen Forschung Super Resolution vorstellen.
Was ist Super Resolution? Also erstmal müssen wir uns überlegen, was heißt Super Resolution? Also super heißt ja schon mal toll, ja? Und toll ist es natürlich auch, was wir machen, zumindest glauben wir das, ja? Aber vom medizinischen und naturwissenschaftlichen Sinn her bezeichnet Super Resolution ein Verfahren, wo ich die Grenzen der Auflösung, die entweder von der Physik her stammen oder von der Geräteauflösung her stammen, so austrickse, dass ich eine höhere Auflösung erreiche, als theoretisch vom Gerät oder der Grundlage her möglich wäre. Das heißt also, wenn ein Ultraschallgerät zum Beispiel normal am Detektor eine Auflösung ermöglicht von, sagen wir mal, 200 bis 500 Mikrometern, wollte ich mit der superresolutionen Bildgebung da deutlich drunter kommen. Und die Frage ist, wie schaffe ich das? Es gibt ja im Mikroskopiebereich eine ganze Reihe von Super-Resolution-Verfahren. Da gab es ja auch einen Nobelpreis an Professor Hell für die Entwicklung von den STET-Verfahren zum Beispiel, wo über Fluoreszenz praktisch eine Super-Resolution generiert wurde. Und so hatten wir irgendwann überlegt, das kann man doch vielleicht auch mit dem Ultraschall schaffen. Und der Trick ist relativ simpel eigentlich. Der Herr Schmitz hat ja in der letzten Folge bereits gesagt, dass wir diese Mikrobläschen, die wir im Ultraschallbereich als Kontrastmittel spritzen, sehr sensitiv sehen kann. Also im Prinzip können wir ein einzelnes Bläschen sehen, was durch das Gewebe wandert. Aber natürlich sehen wir nicht das Bläschen, sondern wir sehen nur das Voxel am Detektor, in dem sich das Bläschen befindet. Das heißt, ist dieses Auflösungsvoxel etwa, sagen wir mal, 500 Mikrometer groß, sehen wir nur einen 500 Mikrometer großen Fleck, wobei das Bläschen an sich hier eigentlich eine Größe hat von 2 bis 3 Mikrometern. Wenn wir jetzt kleinste Blutgefäße haben im Gewebe, die sagen wir eine Größe haben von etwa 50 bis 200 Mikrometern im Durchmesser, dann können wir die nicht einzeln innerhalb von so einem Voxel auflösen, weil die eben viel kleiner sind. Wir können sie aber auch nicht anhand unseres Bläschens eigentlich erkennen, weil wir ja das Bläschen nicht sehen, sondern nur das Voxel. Und der Trick ist, dass man über Rechenoperationen sich jetzt überlegt, wo in diesem Voxel befindet sich denn dieses Bläschen? Und da kann der Georg Schmidt sicherlich vielleicht noch mehr Details dazu sagen. Und dann beobachtet, wenn jetzt dieses Bläschen in meinem Gewebeschnitt fließt, dann wird sich das ja in irgendein anderes Voxel weiter bewegen und dann wieder weiter bewegen. Und dann kann ich irgendwann eine Linie zeichnen über die Voxel, in denen sich das Bläschen bewegt hat. Und diese Linie wiederum, die kann ich so dünn machen, wie das wirkliche Bläschen auch groß ist. Das heißt, ich komme dann auf eine Auflösung, die deutlich höher ist als die, die das Ultraschallgerät mir wirklich hergibt. Und wenn ich ganz viele von diesen Linien habe, setzt sich daraus dann das komplette vaskuläre System des Gewebes eigentlich zusammen. Also im Endeffekt nutzen wir bei dem Verfahren Techniken, die Sie auch aus der Autonavigation kennen, aus dem GPS-Tracking, um eben Pfade und Strecken und Bewegungen von Objekten im Gewebe zu rekonstruieren und diese dann genauer zu lokalisieren. Ich glaube, das war die relativ einfache Art, das zu erklären. Und ich bin sicher, Georg steuert uns jetzt noch die komplexeren Details dazu gerne bei.
Ja, Fabian hat das schon sehr gut erklärt. Das setzt voraus, dass man das machen kann, dass man die Mikrobläschen einzeln sieht. Also das ist so eine Voraussetzung. Wir müssen immer die Konzentration so einstellen, dass wir dann im Bild auch sicher sind, dass wir wirklich nur das Bild von einem einzelnen Mikrobläschen sehen. Weil wenn die sich näher kommen, dann passiert das, was man erwarten würde, wenn die Flecken zum Beispiel eben so 500 Mikrometer groß sind und anfangen sich zu überlappen und die Bläschen kommen sich sehr nah, dann werden sie die Flecken nicht mehr auseinanderhalten können. Das ist dann einfach ein großer weißer Fleck im Bild, etwa 500 Mikrometer groß und man kann nicht sagen, ob da ein oder zwei Bläschen sind. Ist man aber sicher, das ist also, was wir da sehen, praktisch die Auflösung des Geräts, ist man jetzt aber sicher, dass da nur ein Bläschen ist, dann kann man vorher herausfinden, wie sieht denn das Bild eines einzelnen Bläschens aus, wenn das an einem bestimmten Ort ist. Und kann dann sagen, ich weiß, wo das Bläschen eigentlich wirklich relativ zu diesem großen Fleck ist. Man kann es einfach mal annehmen, es ist ungefähr in der Mitte. Das ist so eine sehr einfache Annahme, die relativ gut stimmt häufig. Und das heißt, wir bestimmen einfach die Mitte von diesem Fleck. Und das Interessante ist, das kann man viel genauer dann machen. Also so eine Mitte von einem Fleck, diese Lokalisation, die geht mit einer Genauigkeit, die ist etwa 10-mal besser als die Auflösung. Und das gibt dann hinterher die Auflösung der Bilder, die da rauskommen, wieder. Und es stimmt, dass wir dann natürlich gucken müssen, wenn wir jetzt nur die einzelnen Punkte gemessen haben, das wäre noch nicht so interessant. Wir möchten die Bläschen dann auch noch verfolgen. Also mit diesen GPS-Techniken sozusagen möchten wir sehen, welchen Weg nehmen die. Jetzt haben die unglücklicherweise keine Farben, keine Namen. Das heißt, sie sitzen vor einer Videosequenz mit ganz vielen weißen Flecken. Und unsere Augen machen das sehr gut. Wenn sie so einen Videofilm sehen, dann setzt unser Gehirn das schon zusammen, welches Bläschen sich wohin bewegt, weil wir selber so ein Modell im Kopf haben, wie sich Bläschen wohl bewegen werden. Das heißt, selbst wenn sie viele gleich aussehende Objekte haben, sehen sie irgendwie doch deren Wege. Und das einem Computer beizubringen, ist allerdings ein bisschen anstrengend. Da muss man dann die entsprechenden Modelle reinstecken und den lernen lassen, dass der mit der Zeit rausfindet, was ist denn die wahrscheinlichste Zuordnung, und damit beschäftigen wir uns. Und das gibt dann am Ende diese schönen hochauflösenden Gewebebilder.
Vielleicht noch als Ergänzung von meiner Seite. Also die französischen Kollegen haben ja im gleichen Jahr wie wir diese Super-Resolution-Bildgebung publiziert. Aber die machen das tatsächlich ein bisschen anders. Es gibt ja zwei Arten, wie ich diese Bewegungen und Pfade rekonstruieren kann. Das eine ist, ich rechne statistische Wahrscheinlichkeiten aus, nach denen sich ein Bläschen von Punkt A nach Punkt B bewegt hat. Das ist die Methode, die wir anwenden. Die hat den Vorteil, dass ich dabei auch mit relativ geringen Bildfolgeraten die Auswertungen machen kann, wie sie eigentlich auch bei gängigen Ultraschallgeräten nur möglich sind. Die französischen Kollegen haben das anders gelöst. Die sind eher gerätetechnisch rangegangen und haben gesagt, können wir denn Ultraschallgeräte bauen, die so schnell die Bilder hintereinander aufnehmen, dass wir diese Pfade mehr oder weniger direkt sehen und verfolgen können. Deshalb nennen die das Ganze auch Ultra-Fast Ultrasound Localization Microscopy, weil die das eben ultraschnell machen. Auch das Verfahren funktioniert sehr gut. Welches jetzt im Endeffekt klinisch, sagen wir mal, sich durchsetzen wird. Das muss man noch sehen. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es im Endeffekt zu einer Fusion beider Ansätze kommt. Einerseits die Ultraschallgeräte deutlich schneller zu machen in der Bildfolge, aber andererseits trotzdem noch diese statistischen Methoden einzusetzen, wie die Wahrscheinlichkeiten sind, dass sich Gläschen von A nach B bewegt haben. Also man kann tatsächlich sagen, obwohl wir praktisch im selben Jahr mit dieser Idee an die Öffentlichkeit gegangen sind, waren die Ansätze, die verfolgt wurden, tatsächlich unterschiedlich und komplementär.
Ja, aber wie Sie ja auch schon sagen, eventuell ein zufällig großer Gewinn, wenn man eben wirklich fusioniert und voneinander lernt vielleicht auch. Ich hatte bei Herrn Schmidts Ausführungen einen Gedanken, das ist so gefühlt so mein Markenzeichen. Ich bin immer ein großer Fan davon, Forschung auch realistisch darzustellen. Also insofern, als dass man sagt, sie haben ja nicht ohne Grund 10 Jahre geforscht und alles war ein reiner Erfolg, sondern es gibt mit Sicherheit, und darauf will ich hinaus, Herausforderungen, Dinge, die vielleicht nicht unbedingt so gut geklappt haben und vielleicht auch immer noch nicht unbedingt gut klappen. Und da fände ich es ganz spannend, da eben mal hinzugucken und eventuell auch für unsere jungen ZuhörerInnen, die mit ihren ersten Forschungsdämpfern konfrontiert werden. Vielleicht haben Sie ja nach der ganzen langen Zeit so Abläufe, wo Sie sagen, das motiviert mich aber dann jeden Tag weiterzumachen. Vielleicht sind Sie aber auch dabei und sagen, das ist einfach so und man muss sich dessen bewusst sein. Ich bin gespannt, vielleicht haben Sie aber auch so das Handbuch für kleine Forschungsdämpfer oder Rückschläge. Genau, also was sind vielleicht Herausforderungen bei dieser Art von Forschung? Worauf stoßen Sie? Womit haben Sie vielleicht immer noch zu kämpfen? Herr Schmidts, Sie können ja starten.
Ja, ich glaube, da gibt es auch ein ganz gutes Beispiel, was jetzt uns aktuell beschäftigt. Wir haben jetzt immer über Ultraschallbilder gesprochen mit dieser Super Resolution. Da kann man sich schon vorstellen, so ein Bild ist ja zweidimensional. Und wenn jetzt so ein Bläschen seinen Weg aus dieser Ebene rausnimmt, dann geht es uns verloren. Oder wenn der Arzt den Ultraschallwandler ein bisschen bewegt, funktioniert das Verfahren auch nicht. Und da kommt die Konsequenz, man muss das alles in 3D machen. Und da gibt es mittlerweile Ultraschallgeräte, die das ganz gut können. Und das ist ein schönes Beispiel für so ein bisschen Forschungsfrustration. Denn die Hersteller sind ungeheuer verschwiegen darüber, wie die Verfahren funktionieren, die dort eingesetzt werden. Und es ist gar nicht so einfach, diese Bilddaten auszuwerten, wenn man so gar keine Informationen dazu bekommt. Das ist aber natürlich, weil natürlich möchten die Firmen nicht vollkommen herauslassen, was sie da genau an Bildgebung machen. Das ist ja, dann kann die Konkurrenz da reinschauen, ist also verständlich. Das ist etwas, was man jetzt auch nicht einfach abändern kann und sich wünschen kann, das wäre mal anders. Und wir gehen jetzt in verschiedener Art daran, mit den Bildern trotzdem zu arbeiten. Also am Ende muss man immer sagen, man muss mit dem arbeiten, was man hat. Das ist schon mal ein Rezept. Und das andere, was ich mitgeben würde, ist Hartnäckigkeit. Mit den Firmen reden. Und wenn die Forschung dann spannend genug wird, sodass die Firmen auch darauf einsteigen, dann bekommt man da auch einen Zugang. Also am Ende, man darf sich auch nicht zu früh frustrieren lassen, dass irgendetwas nicht geht. Einfach, wir arbeiten jetzt erst einmal mit Bildern, wie wir sie haben. Dann haben wir jetzt doch Zugang zu Firmen bekommen, die uns dann ihre Volumendaten öffnen, bis zum gewissen Maß wenigstens, sodass wir damit arbeiten können. Das braucht manchmal Zeit und auch ein bisschen Vertrauen, was man da aufbauen muss. Aber ja, vielleicht ist die Hartnäckigkeit so ein Schlüssel zum Erfolg.
Genau, der Georg hat ja schon ein paar wichtige Punkte gesagt. Also die Korrektur von Bewegungen ist natürlich absolut wichtig, gerade wenn es in die klinische Translation reingeht. Und weil Sie müssen sich vorstellen, da sitzt ein Arzt, der hält diesen Ultraschallkopf in der Hand. Allein das Zittern der Hand wird schon fast im Millimeterbereich sein. Und wenn Sie natürlich Gefäße auflösen wollen, die eine Größe haben von, sagen wir mal, 20 bis 50 Mikrometer, dann sind diese kleinen Zitterbewegungen der Hand allein schon ein großes Problem. Dazu kommen dann natürlich noch Bewegungen der Organe des Patienten. Der Patient atmet, hoffe ich zumindest. Wenn er das nicht tut, hat man ein Problem. Man kann ihn zwar bitten, den Atem anzuhalten, aber selbst dann wird sich die Lunge ein bisschen bewegen. Dann gibt es noch den Herzschlag, der auch noch eine Bewegung der Organe verursacht. Und all diese Bewegungen muss man irgendwie kompensiert kriegen. Und man kann die kompensieren natürlich in der Richtung, in der das Bild verläuft. Also wenn das Bild sich einfach nur ein bisschen hin und her schiebt, das kann ich noch korrigieren. Aber wenn sich es aus dem Bild hinaus bewegt, dann habe ich ein Problem. Und das ist genau der Punkt, bei dem, wie Georg sagt, dann diese 3D-Verfahren interessant werden. Dazu kommt auch noch, dass das natürlich Organ abhängig ist. Also wenn ich zum Beispiel im Ultraschallbereich das Hirn anschaue, dann wird das wesentlich stiller liegen können, als wenn ich mir jetzt zum Beispiel das Herz anschaue oder eine Niere, die sich mit dem Zwerchfell immer nach oben und unten bewegt während der Atmung. Das heißt, man muss das organabhängig anschauen und wahrscheinlich auch organabhängig korrigieren. Und das Gleiche ist dann auch noch der Fall für solche Sachen wie zum Beispiel Kontrastmitteldosis und Injektionsgeschwindigkeit. Da wurde ja auch bereits von Georg gesagt, dass wenn wir zu viel Bläschen auf einmal haben, dann hat man ein Problem, die auseinanderzuhalten. Dann kann man diese Strecken und Pfade nicht mehr zuverlässig rekonstruieren. Und jetzt ist es aber so, dass auch die Organe im Körper haben ganz unterschiedliche Dichten von Blutgefäßen und auch unterschiedliche physiologischen Eigenschaften, wie schnell das Blut durch diese Blutgefäße hindurchfließt. Zum Beispiel die Niere ist sehr stark durchblutet, hat im Randbereich solche Knolls an kleinen Gefäßen, in denen auch die Mikrobläschen dann für eine Zeit lang stecken bleiben, wo man dann ganz schnell das Problem hat, dass die zulaufen und dann diese Einzelinformation nicht mehr abgrenzbar ist. Wohingegen zum Beispiel, wenn man jetzt im Brustbereich untersucht, was wir auch sehr viel machen, da haben wir teilweise mit extrem geringen Durchblutungen zu tun, wo wir dann sogar Probleme haben, genug Signale zusammenzukriegen, um überhaupt diese Gefäßarchitekturen zuverlässig rekonstruieren zu können. Und an all diesen Bereichen gibt es enorm viel Forschungsarbeit zu tun. Bis jetzt haben wir ja hauptsächlich gesprochen nur über die, sagen wir mal, technischen Lösungen und jetzt vielleicht ein bisschen über das Protokoll, wie man initiiert, wie schnell, wie viel, wie lange. Aber man kann da natürlich noch viel mehr machen. Man kann jetzt zum Beispiel auch die künstliche Intelligenz dann nutzen, um zum Beispiel Atlas-Systeme drunter zu legen, bei denen man sagt, okay, ich weiß, wie dieses Organ normalerweise vom Blutgefäßsystem aufgebaut ist und jetzt habe ich nur Fragmente der Gefäße, die ich mit dem Super-Resolution-Ultraschall gesehen habe, kann ich aus diesen Fragmenten das Gesamtbild zum Beispiel rekonstruieren und auf diese Weise zum Beispiel mit geringeren Dosen, mit der wenigen Information noch mehr diagnostische Aussagekraft schaffen. Und da gibt es eben enorm viel noch zu forschen und zu tun und das macht auch sehr viel Spaß und Freude und wird uns sicherlich auch noch für die nächsten 5 bis 10 Jahre beschäftigen. Oder was meinst du, Georg?
Ja, sicher, sicher.
Dann würde ich sagen, ich denke, viele haben vielleicht schon in Folge 1 drauf gejiepert und jetzt ist es, glaube ich, Zeit, dass wir eben schauen, wenn ihre Forschung Erfolg hat, und das hat sie ja in Teilen schon, und sie ist ja in Teilen schon, das haben wir ja in Folge 1 schon angesprochen, im klinischen Testlauf, wo können wir sagen, wo wird es Anwendung finden, wie sieht diese Anwendung dann vielleicht auch aus? Ich würde sagen, da sind Sie, Herr Kiesling, zuerst der richtige Ansprechpartner.
Also erstmal wollte ich sagen, dass es tatsächlich schon Firmen gibt, die Super-Resolution-Lösungen jetzt in ihre kommerziellen Produkte integrieren. Also wir sind hier schon einen ganz schönen Schritt weitergekommen, was die klinische und auch präklinische Nutzung angeht. Im präklinischen Bereich, also in der Forschung, zum Beispiel auch im tierexperimentellen Bereich, Veterinärmedizin, wird das sicherlich noch schneller gehen als im klinischen Bereich. Anwendungsgebiete, mögliche gibt es viele. Also wir haben uns bis jetzt hauptsächlich auf periphere Tumoren fokussiert und etwas auf die Untersuchung der Niere. Die französischen Kollegen haben sehr viel gemacht im Bereich des Hirns, also auch an Kindern, haben da sehr interessante Ergebnisse zum Beispiel erzielt, bei denen sie zeigen konnten, dass sogar Schlafprozesse und Hirnaktivitäten über Durchblutungsänderungen mit dem Super-Resolution-Ultraschall nachweisbar sind und noch zuverlässig erfassbar sind. Also da gab es einige Publikationen, die mich sehr fasziniert haben. Auch in unseren Bereichen ist ein sehr hoher medizinischer Need vorhanden. Zum Beispiel gibt es einen ganz hohen Prozentsatz an Leuten, die unter chronischen Nierenerkrankungen leiden. Haben wir die Zuckerkranken, dann gibt es auch verschiedenste Autoimmunerkrankungen, die Niere schädigen. Auch Bluthochdruck wirkt sich langfristig auf die Niere aus. Und ein ganz klares Zeichen von einer Schädigung der Niere sind auch Störungen der Perfusion. Und die zum Beispiel zuverlässig zu erfassen und auf diese Weise sagen zu können, habe ich hier eine Erkrankung, die noch fortschreitet oder habe ich zum Beispiel eine Erkrankung, die jetzt stagniert und vielleicht doch nicht weiter behandelt werden muss, ist extremst wichtig für diese Patienten. Ich glaube, über den Tumorbereich müssen wir gar nicht sprechen. Das ist nach wie vor immer noch sehr bedürftig, was die Diagnostik angeht. Also wir müssen Tumoren immer noch besser verstehen lernen. Wir müssen wissen, wie ist deren Physiologie? Sind die durchblutet? Wie reagieren die auf Strahlentherapie, auf Chemotherapie, auf neue Immuntherapien vielleicht? Ändern die ihren Phänotyp während einer Behandlung? Sind die eher benigne, sind sie eher maligne? Und all diese Sachen kann man im Prinzip auch mit solchen Super-Resolution-Techniken erfassen. Aber auch noch andere Bereiche, wie zum Beispiel, ich kann es mir auch durchaus gut vorstellen für Muskelerkrankungen, entzündliche Erkrankungen, ja, jegliche Art am Darm zum Beispiel, bei denen es auch zu einer verstärkten Durchblutung kommt. Also all diese Indikationen, die derzeit mit kontrastverstärkter Sonographie durchgeführt werden, könnten, ich sage jetzt mal theoretisch, auch mit Super-Resolution-Bildgebung durchgeführt werden und wahrscheinlich sogar wesentlich quantitativer und zuverlässiger ausgewertet werden. Wir möchten in dem Zusammenhang auch noch sagen, es gibt momentan kein Verfahren außer der Super-Resolution-Ultraschallbildgebung, das in der Lage ist, tief im Gewebe, im Menschen, in einzelnen Blutgefäßen Blutfluss wirklich zu erfassen, also in kleinen Blutgefäßen, also kapilläre Blutflussgeschwindigkeiten, Richtungen, Heterogenität der Richtungen, all diese Parameter sind wirklich bis jetzt lediglich mit diesem Verfahren nachweisbar. Das heißt, es eröffnet hier für die Charakterisierung des Gewebes wirklich grundlegend neue Möglichkeiten. Bisher ist sowas experimentell nur durch die Intravitalmikroskopie möglich gewesen, aber dann wirklich nur im Bereich von 1 bis 2 Millimeter Tiefe. Jetzt können wir das wirklich im ganzen Organismus machen und ich glaube, das ist wirklich ein riesiger Schritt nach vorne und birgt enorme Möglichkeiten für die medizinische Anwendung.
Ja, Herr Schmitz, wie würden Sie das auch nochmal von technischer Seite sehen? Was sagen Sie? Ich glaube, zu den klinischen Anwendungsbereichen können Sie wahrscheinlich gar nicht mehr so viel hinzufügen. Aber ich denke, wir sind jetzt schon auf einem guten Weg in Richtung Zukunft und Vision. Was sagen Sie, wo könnte es hingehen?
Ja, ich denke, wir werden in den nächsten Jahren sicherlich sehen, dass das in Geräte für die Klinik auch Einzug hält, dass das so eine Methode wird, die dann klinisch breit eingesetzt werden kann. Das ist dann immer sehr spannend zu sehen, was dann sich auch entwickelt, was dann so in der medizinischen Community das Hauptanwendungsgebiet wird und wie die Methode genutzt wird. Ja, wenn man jetzt in die Zukunft schaut, dann ist das ja praktisch im Produkt angekommen. Ist natürlich noch so ein großer Traum, dass das ohne Kontrastmittel gehen würde. Wir haben ja gesagt, dass die Kontrastmittel eigentlich die Basis des Ganzen sind, weil wir da die kleinen Bläschen einzeln erkennen können. Aber es gibt jetzt erste Ansätze, die eben überlegen, kann man das nicht vielleicht doch dadurch machen, dass man einfach die Bewegung des Bluts ausnutzt, anders als im Doppler, und damit auch Methoden findet, diese hohe Auflösung zu bekommen. Das wäre natürlich nochmal ein großer Schritt nach vorne, wenn man da keine Spritze mit einem Kontrastmittel vorher geben muss, sondern das bei einer normalen Ultraschalluntersuchung mit solchen hervorragenden Bildern lösen könnte, ohne Kontrastmitteleinsatz. Das ist sicherlich etwas, was uns auch noch in den nächsten Jahren beschäftigen wird, ob das geht. Also es ist für mich immer überraschend, was noch alles im Ultraschall möglich ist, der ja nun, hat der Fabian ja schon gesagt, eine Modalität ist, die so seit 1949, 1950 unterwegs ist.
Ja, ich finde es immer ganz süß zu sagen, was sind denn so Ihre 3 Wünsche? Also wenn ich stellvertretend die gute Fee wäre und über den Podcast das an die Öffentlichkeit kommt, was hätten Sie für 3 Wünsche, wo Sie sagen, das ist für die Zukunft wichtig, das könnte unsere Forschung vielleicht voranbringen oder auch vereinfachen? Herr Kiesling, gibt es da 3 Wünsche?
Also einen hat der Georg ja schon erwähnt, also Verfügbarkeit von 3D-Ultraschallgeräten, also wirklich echte 3D-Ultraschallgeräte mit Matrix-Transducern, die auch wirklich simultan alle Kanäle ansteuern können. Das wäre sicherlich extremst wünschenswert. Was auch schön wäre, wäre wieder mehr wirklich tiefgreifende Kooperation mit Herstellern von Ultraschallgeräten in Deutschland, wo man wirklich auch auf die Rohdaten zugreifen kann, was insbesondere im klinischen Bereich ein riesiges Problemfeld darstellt. Und der dritte Wunsch wäre natürlich auch gerade im Bereich der Kontrastmittelherstellung. Und ich glaube, da kann man auch noch viel tun, wenn man, sagen wir mal, noch bessere Mikrobläschen generiert, die deutlich besser Größen verteilt sind, könnte man sicherlich noch die Ausbeute wirklich an Gefäßen, die man sieht, deutlich erhöhen. Da müsste man sehr viel Unterstützung leisten, um praktisch die Translation von solchen Entwicklungen in die Klinik besser zu ermöglichen. Da braucht man bessere Infrastruktur, da braucht man vielleicht auch eine erleichterte Regulatorik. Und ich glaube, das würde der deutschen Forschung sehr helfen.
Herr Schmitz, würden Sie sagen, das sind auch meine 3 Wünsche oder wollen Sie Ihre 3 Wünsche lieber anders nutzen?
Ich glaube, das sieht schon sehr ähnlich aus. Also gerade auf technischer Seite, die Möglichkeit von 3D ist sicherlich ganz wichtig und da würde ich mich sofort auch anschließen. Ein Wunsch geht vielleicht so in Richtung, dass man das Gefühl hat in letzter Zeit, dass sehr viel Wert darauf gelegt wird, Gesundheits-App, Digitalisierung, das zu machen. Das ist sicherlich ein sehr wichtiger Bereich. Ich habe aber das Gefühl, die Diagnostik gerät in der Forschung so langsam in Deutschland so ein bisschen in den Hintergrund. Und das wäre vielleicht mein Wunsch, da nicht aus dem Auge zu verlieren, dass bei aller künstlichen Intelligenz, die jetzt auch im Bereich der Radiologie ungeheuer wichtig ist, dass technische Verfahren, wie jetzt zum Beispiel Super Resolution Ultraschall, auch noch viel Innovation bringen und man seinen Blick nicht komplett verengen sollte auf, sagen wir, eine App, die mit künstlicher Intelligenz arbeitet, sondern nicht verlieren sollte, was wir eben auch können, neue Verfahren entwickeln, mit denen man dann eben mehr sieht, als bisher möglich ist.
Ja, absolut. Ich finde es ganz spannend, auch in der Abfolge all unserer Folgen zu sehen von Signals for Life, weil wir ganz am Anfang stark fokussiert auch auf KI waren in vielen, vielen Folgen und schon in der letzten Doppelfolge ganz kritische und spannende Ansätze kamen, eben gar nicht unbedingt negativ, das haben wir auch nicht gesagt, sondern eher, dass man sagt, in Richtung Ergänzung gedacht und nicht als Alternative. Und ich finde irgendwie spannend, dass wir von dem augenscheinlichen Fortschritt uns im Laufe unserer Podcast-Reihe doch ein bisschen, ja nicht unbedingt zurück, sondern kritischer das betrachten. Finde ich, ist eine spannende Entwicklung. Mal schauen, wie es hier weitergeht.
Ich würde es vielleicht gar nicht als kritisch bezeichnen, sondern man muss die Bandbreite einfach im Blick behalten. Ich glaube, das ist das, was Georg auch meinte. Mhm. Also wir nutzen sehr viel KI auch im Bereich der Super-Resolution-Bildgebung. Und das macht auch Sinn, weil wir kriegen viele neue Parameter raus. Wir können aus so einem Scan 50, 60 vaskuläre Charakteristika generieren und die kann man natürlich hervorragend über KI-Methoden integrieren, um dann Muster zu erkennen, die für die Krankheit aussagekräftig sind. Aber was man eben nicht machen sollte, sagen, die Messverfahren, die wir jetzt haben, sind alle schon ausreichend und wir fokussieren uns jetzt nur noch auf deren Auswertung mit KI und vergisst die Weiterentwicklung, weil man darf einfach nicht vergessen, dass auch die KI kann nur mit dem arbeiten, was in den Datenbanken vorhanden ist. Und wenn man da stehen bleibt und nicht neue Verfahren weiter hinzufügt und versucht, sich weiter zu bewegen, dann wird auch die KI irgendwann an ihre Grenzen stoßen.
Tendenziell sind wir hier ja jetzt am Ende unseres Forschungsbereiches gekommen. Außer Sie haben das ganz wichtige Bedürfnis, mir zu sagen, da müssen wir noch mal drauf gucken, da müssen wir jetzt noch mal hin. Denn jetzt würde ich sagen, ist eigentlich der Punkt gekommen zu sagen, und das kennen unsere ZuhörerInnen ja schon, Sie sind ja beide Mitglieder der DGBMT, dass man einfach mal schaut, warum? Ist es etwas, was Sie weiterempfehlen würden? Was ist vielleicht auch so der Mehrwert, den Sie daraus gezogen haben? Ich finde auch ganz charmant zu sagen, wie sind Sie denn damals überhaupt dahin gekommen? Also was ist Ihre kleine DGBMT-Anekdote für unsere auch jungen ZuhörerInnen? Und wo würden Sie sagen, Mensch, das ist eine Sache, die empfehle ich oder vielleicht auch, naja, nee, ist vielleicht gar nicht so wichtig. Wir fangen mal mit Herrn Schmitz an. Er hat schon ganz, das sehen ja immer unsere ZuhörerInnen nicht, aber bei meiner letzten Frage meinte, hat er schon die Stirn gerunzelt. Also ich gehe mal davon aus, da stimmen Sie nicht zu.
Ja, also ich fange vielleicht mal mit meiner weiß nicht, ob es eine Anekdote ist. Also ich bin zur DGBMT relativ früh gekommen. Das erste Mal in Berührung noch, während ich Doktorand war und im Bereich Ultraschall geforscht habe. Und da ging es halt jedes Jahr zur DGBMT-Jahrestagung und zur BMT. Und wir haben unsere Ergebnisse da vorgestellt. Von daher kenne ich die schon aus meiner Doktorandenzeit. Ich weiß gar nicht mehr ganz genau, wann ich dann wirklich Mitglied geworden bin. Und das damals war sogar noch, glaube ich, vor den Zeiten, wo die zum VDE gehörte. Und ja, später bin ich dann irgendwann Mitglied geworden. Der Zeitpunkt, den kenne ich nicht genau. Ich war dann viele Jahre auch Leiter des Fachausschusses Ultraschall und habe mich da in dem Bereich engagiert. Und da in diese Zeit fällt dann auch, dass wir uns kennengelernt haben. Weil ich glaube, dieses Meeting, bei dem wir uns getroffen haben, war auch so eine Sitzung interdisziplinäres Netzwerk molekulare Bildgebung hieß das, glaube ich. Und da saß ich als Vertreter der DGBMT für den Ultraschall. Ich weiß nicht, Fabian, ob du da für die Deutsche Röntgengesellschaft damals noch warst.
Ja, ich war für die Deutsche Röntgengesellschaft.
Und da habe ich vielleicht das erste Mal gemerkt, dass diese Vernetzung unglaublich wichtig ist. Also, dass ich weiß nicht, wo ich Fabian sonst hätte kennenlernen sollen. Weil man auf den eigenen Fachtagungen, also wenn ich jetzt rein in meine Ultraschall-Fachtagungen gehe, da sind tatsächlich die entsprechenden Forscher aus dem anderen Bereich, aus der Medizin, Biologie, seltener anzutreffen. Und das heißt, man muss sich um solche interdisziplinären Kontakte kümmern. Und da ist die DGBMT natürlich ein ideales Forum für. Also von daher kann ich dazu schon raten. Und es ist natürlich ein Forum, was dann sehr stark auf den deutschsprachigen Raum begrenzt ist, aber das ist ja auch sinnvoll, also dass man dadurch erst einmal hier lokal kennenlernt, mit wem man arbeiten könnte, deutschlandweit. Und da denke ich, spielt die DGBMT eine herausragende Rolle.
Also ich kann dem nur voll zustimmen, was Georg alles sagt. Ich bin ja auch ein DGBMT-Vorstand, also wäre, glaube ich, auch nicht angebracht, irgendetwas Negatives zu sagen. Habe ich auch nicht zu sagen. Also was ich noch vielleicht ergänzen kann, ist, die DGBMT fügt ja nicht nur interdisziplinär Wissenschaftscommunities zusammen, sondern sie ist auch ein, sagen wir mal, eine Plattform für die Zusammenarbeit zwischen Industrie, Akademie, an der Uni, an den Fachhochschulen, ja, und auch direkt teilweise von der Anwenderseite her. Und auch das ist sehr wichtig, weil man muss den Blick behalten, auch über seinen Tellerrand hinaus, was ist denn wirklich, wo ist Bedarf wirklich da, was kann die Industrie auch wirklich umsetzen. Und in dem Zusammenhang hat die DGBMT auch eine Sprachrohrfunktion in Richtung Politik. Die schreibt ja auch wirklich Empfehlungsschreiben, veröffentlicht Stellungnahmen zu kritischen Themen, auch zu solchen, die zum Beispiel Infrastrukturdefizite in Deutschland angehen. Und das ist extremst wichtig. Man muss auch außerhalb seiner wissenschaftlichen Welt kommunizieren. Man muss auch die Bedarfe an die Politik weitergeben, an die Öffentlichkeit weitergeben. Und auch in dieser Funktion, denke ich, ist die DGBMT in Deutschland und im deutschsprachigen Raum extremst bedeutsam.
Ja, wunderbar. Ich finde es immer ganz niedlich, ist irgendwie nicht ganz das richtige Wort, aber so die Anekdoten oder die Geschichten, wie ist man selber zur DGBMT gekommen, die sind doch so unterschiedlich und dann doch irgendwie so, ich glaube, für besonders unsere jungen ZuhörerInnen so sinnbildlich, weil ich stelle mir immer wirklich in den Startlöcher stehende junge Menschen vor, Sie, Herr Schmitz, vor, ja, vielleicht 25 Jahren, 30 Jahren?
Ja, ja 30
Jahre. Er nickt. Ja, jetzt hier ja so mehr oder weniger reingestolpert in die DGBMT. Bei anderen war es so richtig, ja, ich wurde mitgenommen mal zu einem Kongress und dann war das so super interessant. Und ich hoffe auf jeden Fall, dass wir quasi all unsere ZuhörerInnen hier nämlich mit erreichen und sagen können, Mensch, wenn vielleicht mal eine Hemmschwelle ist, weil man sich denkt, ich bin so jung und ich bin ja noch gar nicht richtig drin und habe vielleicht erst angefangen, auf jeden Fall hinzugehen, weil da mindestens noch ein weiterer junger Mensch sitzt, der sich freut, zusammen in dieses große Netzwerk zu starten und diese Chancen zu nutzen. Dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen für diese wunderbaren Doppelaufzeichnungen und für diesen interessanten Einblick in Ihre Forschung und bin gespannt, was uns da noch erwartet. Es scheint ja so, als ob wir auf jeden Fall in den nächsten Jahren da neue Erkenntnisse haben werden. Und vielleicht gibt es ja ein in 5 Jahren Signals for Life, wir gucken, was geworden ist, Special. Und wir werden uns wieder unterhalten. Genau, bis dahin auf jeden Fall wünsche ich Ihnen erstmal alles Gute weiterhin. Und ja, verabschiede mich und sage bis in 2 Wochen. Tschüss.
Ja, vielen Dank.
Ja, herzlichen Dank. Tschüss.